Weit mehr als 100.000 Nutztiere sind an nur einem Wochenende im Juni gestorben. Der Grund war die extreme Hitze. Offizielle Zahlen, wie viele Tiere es genau waren, gibt es nicht, weil die Bundesländer und Landkreise Tiere, die an Hitze sterben, gar nicht erfassen. Wir schauen uns heute trotzdem an, wie viele Tiere an den Folgen der Extremtemperaturen gestorben sind und warum die Tiere besonders unter den Temperaturen leiden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Katharina Schubkowski von der Taz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern von Klimareporter. Hallo!
Hallo! Ihr hört die Folge vom 14. August 2026 und das sind heute unsere drei Themen. Zuerst sprechen wir über ein Thema, das bislang kaum Aufmerksamkeit bekommen hat, nämlich dass Hitzewellen auch für Nutztiere lebensgefährlich sein können. Bei unserem zweiten Thema geht es nochmal um Hitze, nämlich darum, wie Hitze und Dürre sich auf unsere Energiesysteme auswirken. Und zum Schluss haben wir noch was Positives. Eine neue Studie zeigt nämlich, dass tropische Bäume resilienter gegen Trockenheit sein können als bislang angenommen.
Die Hitzewellen, die wir in diesem Sommer bisher erlebt haben und gerade jetzt auch wieder erleben, sind tödlich. Das war überall in den Nachrichten, das habt ihr gesehen. Es sind tausende Menschen aufgrund der extremen Temperaturen gestorben. Was in diesem Zusammenhang aber fast gar nicht so berichtet wurde, ist, dass auch sehr, sehr viele Tiere an der Hitze sterben. Also nicht nur wilde Tiere, da kann man es natürlich nicht ganz so leicht feststellen, sondern auch tausende Nutztiere wie Schweine und Vögel oder Hühner.
Ja, Tiere können zum Teil viel schlechter mit Hitze umgehen als wir Menschen, denn viele Tiere haben gar keine oder kaum funktionale Schweißdrüsen. Wir Menschen haben so 2 bis 4 Millionen davon, also wirklich ziemlich viel. Kaninchen und Hasen, aber auch Elefanten, die haben gar keine. Schweine, Hunden, Katzen haben nur ganz rudimentäre Schweißdrüsen, die auf jeden Fall nicht ausreichen, sich an so heißen Tagen zu kühlen. Und Vögel haben auch keine Schweißdrüsen.
Ein dichtes Fell und ein dichtes Gefieder sind natürlich jetzt auch nicht so optimal. Und die Tiere können das ja auch nicht einfach ausziehen, wie wir Menschen Kleidung. Diese Tiere kühlen sich dann eben anders ab, zum Beispiel indem sie die Flügel ausbreiten oder baden oder sich mit Wasser bespritzen. Hunde und auch Vögel hecheln und kühlen sich über die Zunge ab. Kaninchen und Hasen und auch Elefanten kühlen sich über die großen Ohren ab.
Ja, aber das reicht alles eben nicht, wenn die Temperaturen so hoch sind, wie sie jetzt mitunter in diesem Sommer sind und waren. Wenn wir, wie auch in diesem Sommer, zusätzlich zur Hitze auch noch eine Dürreperiode haben, fehlt es vielen Tieren auch an Nahrung und Trinkmöglichkeiten. Zum einen, weil die Wiesen, Weiden und Flüsse austrocknen, zum anderen, weil Insekten und Würmer auch schwerer zu finden sind, die ja für viele Tiere eine wichtige Nahrungsquelle darstellen.
Okay, aber wie groß ist das Problem jetzt genau? Das hat die Taz recherchiert. Die Kollegin Evke Backer hat sich dabei auf Nutztiere fokussiert und herauskam, dass es keine offiziellen Zahlen oder Hochrechnungen gibt, aber dass es weit über 100.000 Tiere sein müssen.
Wieso sein müssen?
Wie auch bei den Menschen ist der Tod durch Hitze meistens nicht eindeutig feststellbar, weil es dann letztlich ein Organversagen ist, das zum Tod führt. Außerdem ist der Hitzetod bei Tieren nicht meldepflichtig. Außer es sterben ganz viele Tiere in ganz kurzer Zeit. Aber dann geht es eher darum, dass man Geflügelpest oder andere ansteckende Krankheiten ausschließen möchte. Was man aber machen kann und was die Taz auch gemacht hat, ist Tierkadaver-Beseitigungsunternehmen zu fragen. Und da wurde tatsächlich eine erhöhte Auftragslage festgestellt, zum Beispiel in Bayern.
Einige Landkreise erheben auch Zahlen zu hitzebedingten Tiersterben, ne?
Ja, genau. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel war es am letzten Juni-Wochenende noch heißer als im restlichen Deutschland. Und der Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt gab gegenüber der Taz an, dass dort 5.400 Eltern Masthühner, Broiler und Legehennen gestorben sind. Das sind 10% des gesamten Bestands in diesem Landkreis. Die 4 Ställe, in denen die Vögel gestorben sind, hatten keine Kühlanlagen. Allerdings sind Kühlanlagen auch nicht so sicher, weil sie bei besonders hohen Temperaturen auch gerne mal ausfallen. Und auch bei Schweinen gab es im Salzlandkreis an diesem Wochenende eine erhöhte Sterblichkeit.
Und wie ist es denn in den anderen Bundesländern?
In Brandenburg im Landkreis Potsdam-Mittelmark starben ebenfalls mehr Vögel als gewöhnlich. Hier geht es vor allem um Puten, aber genaue Zahlen gibt's nicht. Niedersachsen hat als einziges Bundesland Zahlen zu hitzetoten Tieren geliefert, die über einzelne Landkreise hinausgehen. Allerdings auch ohne zu sagen, wie viele Tiere genau gestorben sind. Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium hat nur gesagt, dass 302 Tonnen totes Geflügel angefallen sind. Das ist dreimal so viel wie am kühleren Wochenende Mitte Juni, also 14 Tage vorher. Und wenn man das nachrechnet, kommt man je nach Geflügelart auf 13.000 bis 100.000 tote Vögel.
Was jetzt in dieser Recherche nicht vorkam, das sind Kühe. Aber da gibt es andere Untersuchungen, die zeigen, dass schon 20 Grad eigentlich zu warm für Milchkühe sind. Die arbeiten ja ziemlich hart, kann man sagen, weil sie darauf gezüchtet sind, 30 Liter Milch pro Tag zu geben. Naja, und dafür muss ihr Körper sehr, sehr viel Energie umsetzen, also auch Wärme wieder an die Umgebung abgeben.
Ja, und das ist eben schwierig, wenn die Luft sehr heiß und sehr feucht ist. Kühe geben dann aber trotzdem weiter Milch, weil sie darauf gezüchtet sind. Aber das löst dann eben massiven Stress im Körper aus. Also das Immunsystem baut zum Beispiel auch ab. Ja, und das Gleiche gilt auch für Schweine. Eine Muttersau mit 14 Ferkeln zum Beispiel gibt auch 16 Liter Milch am Tag, also ähnlich wie so eine Hochleistungskuh. Ja, das ist schon ohne Hitze auch ein ziemlicher Stress. Aber nächste Woche wird's wieder kühler. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema.
Ja, und bei unserem zweiten Thema geht's auch um die aktuelle Hitze- und Dürrekrise. Wir schauen uns an, wie sich Hitze und anhaltende Trockenheit auf die Energiesysteme auswirken. Und zwar bei den fossilen Energien, also Atomkraftwerke, Gas- und Kohlekraftwerke, und auch bei den Erneuerbaren, also Wasserkraftwerke, Windenergie und Solarenergie.
Ja, wir fangen mal mit den fossilen Energien an, also mit Atom-, Gas- und Kohlekraftwerken. Das sind sogenannte thermische Kraftwerke und sie haben alle etwas gemeinsam. Sie erzeugen nämlich zunächst Wärme und daraus wird über Turbinen Strom gewonnen. Aber ein großer bis sehr großer Teil fällt als Abwärme an. Wie viel genau hängt dann vom Wirkungsgrad dieser thermischen Kraftwerke ab, der oft aber gar nicht so hoch ist? Und wenn die Luft- und Wassertemperaturen steigen, dann wird es entsprechend schwieriger, diese Abwärme in die Umgebung abzugeben.
Genau. Schauen wir uns mal die Atomkraftwerke zuerst an. Dass Atommeiler mit Hitze nicht so gut klarkommen, habt ihr bestimmt schon mal gehört oder gelesen. Das taucht häufiger in den Schlagzeilen auf. Aber man muss da differenzieren. Die Hitze ist nämlich gar nicht so sehr das Problem für Atomkraftwerke, sondern die Dürre. Betroffen sind in erster Linie Anlagen mit sogenannter Durchlaufkühlung. Das heißt, es gibt keine Kühltürme, sondern es werden kontinuierlich große Wassermengen aus einem Fluss oder aus dem Meer entnommen und erwärmt zurückgeleitet. Und dafür gibt's Grenzwerte, die bei Niedrigwasser und hohen Gewässertemperaturen erreicht werden. Und dann muss die Leistung des Kraftwerks reduziert werden oder die Anlage muss ganz abgeschaltet werden.
Was man vielleicht noch dazu sagen muss, nur ein relativ kleiner Teil der Atomkraftwerke weltweit hat so eine Durchlaufkühlung, also keine Kühltürme. Nämlich 14% oder rund 60 von insgesamt 440 Reaktoren. In Frankreich zum Beispiel sind es 8 von insgesamt 57. Der größere Teil der Anlagen in Frankreich und auch weltweit hat Kühltürme, Umlaufkühlung wird das dann genannt, und braucht nur einen Bruchteil der Wassermenge, ist also gar nicht so stark betroffen von Hitze und Dürre.
Ja, das soll jetzt kein Plädoyer für die Atomkraft sein. Sie ist und bleibt eine sehr, sehr teure und riskante Art, Energie zu erzeugen. Aber vielleicht erklärt das so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, warum Atomkraftfans mehr oder weniger immer nur mit den Schultern zucken, wenn man sagt, ja, Hitze- und Dürreereignisse werden durch den Klimawandel immer häufiger auftreten und auch heftiger ausfallen. Bislang jedenfalls haben Hitze und Dürre der Atomkraft gar nicht so viel Probleme bereitet. Eine Studie kam gerade zu dem Ergebnis, dass die weltweiten Atomkraftwerke in den letzten 20 Jahren durch Hitze und Dürre nur 0,6% weniger Strom erzeugt haben. Also das ist wirklich ein ziemlich geringer Verlust.
Wir kommen jetzt zu den Gas- und Kohlekraftwerken. Sie brauchen auch Kühlung für ihren Betrieb und haben entweder Kühltürme oder nutzen Fluss- oder Meerwasser im Durchlauf. Und da kann es zu denselben Problemen mit zu hohen Wassertemperaturen kommen, die wir gerade eben schon bei der Atomkraft beschrieben haben.
Bei einigen Gaskraftwerken werden aber nicht nur hohe Wassertemperaturen und Niedrigwasser zum Problem, auch die hohen Lufttemperaturen spielen eine Rolle. Gas- und Dampfkombikraftwerke verbrennen nämlich ein Gemisch aus Gas und Luft. Und wenn Luft wärmer wird, hat sie eine geringere Dichte als kühle Luft. Und diese geringere Dichte führt dazu, dass die Luft mehr Raum einnimmt und somit weniger Platz für das Gas bleibt. Ja, und das heißt, die Gaskraftwerke können nicht so viel Strom erzeugen wie üblich. Der Effekt ist jetzt auch nicht dramatisch hoch, aber er ist da.
Dann kommen wir zu den Erneuerbaren. Auch sie sind betroffen. Am direktesten schlägt Dürre auf die Wasserkraft durch. Wo Flüsse weniger Wasser führen und Stauseen nicht ausreichend gefüllt werden, gibt es schlicht weniger Energie, die Turbinen antreiben kann. Und hier gilt, für Laufwasserkraftwerke zählt unmittelbar die Wassermenge im Fluss, während Speicheranlagen längere Trockenperioden überbrücken können, dafür aber auf ausreichende Niederschläge und Schneeschmelze angewiesen sind. Ein wachsender Teil des Winterniederschlags fällt als Regen statt als Schnee und die Schneedecke schmilzt früher. Damit verschiebt sich auch die saisonale Verfügbarkeit der Wasserkraft.
Die Windkraft hat andere Schwachstellen, nämlich ausgedehnte sommerliche Hochdruckgebiete, die Hitze und Dürre bringen. Die können zugleich auch für Flauten sorgen. Und genau das zeigt sich derzeit in Deutschland. In den letzten Tagen lag die Windstromerzeugung teils um die 60% unter dem saisonalen Durchschnitt. Die geringe Windleistung trug zusammen mit den gedrosselten französischen Atomkraftwerken dazu bei, dass die Großhandelspreise für Strom deutlich angezogen sind. Aber natürlich muss man sagen, die Verhältnisse unterscheiden sich regional. Während an Land wenig Wind weht, können Nord- und Ostsee bessere Bedingungen bieten. Eine geografisch breit verteilte Erzeugung und leistungsfähige Stromnetze verringern deshalb das Risiko.
Und jetzt zur Solarenergie. Auch hier gibt's einen Hitzeeffekt. Bei Solarzellen sinkt die Leistung mit steigender Temperatur. Bei den üblichen Siliziummodulen um einige Zehntel Prozent je zusätzlichem Grad Celsius. Ein Modul kann sich bei voller Sonne auf 60 oder 70 Grad erhitzen und liefert dann bei gleicher Einstrahlung weniger Leistung als an einem kühlen Frühlingstag.
Ja, das bedeutet aber nicht, dass Solaranlagen während Hitzewellen schlecht funktionieren. Meist ist zugleich die Sonneneinstrahlung sehr hoch und die Tage sind ja lang. Und dieser Effekt überwiegt den temperaturbedingten Wirkungsgradverlust normalerweise deutlich. Und gerade an heißen Sommertagen besitzt Solarstrom einen systemischen Vorteil. Die Erzeugung ist um die Mittagszeit hoch, also dann, wenn auch der Kühlbedarf in Gebäuden wächst.
Und zum Schluss noch ein Wort zu den Stromleitungen. Auch sie leiden unter Hitze. Höhere Temperaturen erhöhen Verluste, Freileitungen können stärker durchhängen, Transformatoren müssen gegebenenfalls vorsichtiger betrieben werden. Um ein kleines Fazit zu ziehen, die Klimakrise verändert die Anforderungen an die Energiewende. Europa muss nicht nur seine Treibhausgasemissionen möglichst schnell senken, das Energiesystem selbst muss an eine Welt angepasst werden, in der extreme Hitze, warme Flüsse und Niedrigwasser häufiger auftreten.
Ja, und zum Schluss haben wir noch eine gute Nachricht für euch. Tropische Bäume können sich besser als bisher angenommen an Dürren anpassen. Das hat eine internationale Studie ergeben, die gerade im Fachjournal Nature erschienen ist. Und das ist wirklich eine sehr gute Nachricht, denn tropische Wälder speichern ja riesige Mengen CO2. Und natürlich stehen sie sehr unter Druck in der Klimakrise oder vielleicht sollte man besser sagen, durch menschliches Eingreifen. Also durch Rodungen für Landwirtschaft, für Infrastrukturprojekte wie Staudämme oder Straßen und auch für den Rohstoffabbau. Und natürlich leiden die komplexen Ökosysteme unter Dürren und Hitze.
Ja, also gute Nachrichten im Klimabereich kommen leider oft mit zahlreichen Einschränkungen daher. Es gibt diese ganzen Stressfaktoren, die du gerade aufgezählt hast. Und einer von denen ist jetzt doch nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Aber hey, gerade in diesem Bereich muss man ja an guten Nachrichten nehmen, was man kriegen kann. Also, die WissenschaftlerInnen haben 300 Bäume untersucht, die 18 tropische Arten aus Puerto Ricos größten Klimazonen repräsentieren. Bei den Klimazonen geht es dann um Abstufungen je nach Niederschlagsmenge, so von ständig feuchten bis trockenen Zonen. Und da haben sich die ForscherInnen die hydraulische Leitfähigkeit der Bäume angeguckt. Also die Fähigkeit des jeweiligen Baums, über die Wurzeln Wasser aus tiefen Bodenschichten in obere, trockenere Bodenschichten zu holen. Diese Leitfähigkeit macht eben aus, wie gut ein Baum mit Wasserknappheit umgehen kann.
Bisher hatte man angenommen, dass die hydraulische Leitfähigkeit der Bäume innerhalb einer Spezies ungefähr gleich bleibt. Also dass zum Beispiel Mangroven immer eine gewisse Menge Niederschlag brauchen, sonst kriegen sie Probleme. Aber jetzt in dieser Studie kam eben raus, dass fast alle untersuchten Baumarten ihr Wassertransportsystem an lokale und sich verändernde Niederschlagsmengen anpassen können. Denn anders als bisher angenommen, kann die gleiche Baumart in ganz unterschiedlichen tropischen Klimazonen gut bestehen und mit den dortigen Niederschlagsmengen umgehen. Bäume sind also viel flexibler als angenommen und das bedeutet dann auch, dass sie mit zunehmender Trockenheit besser umgehen können als bislang gedacht.
Es bedeutet allerdings nicht, dass die Anpassungsfähigkeit unbegrenzt ist und die Klimakatastrophe keine Bedrohung mehr für tropische Wälder darstellt, das ist ja klar. Aber die Erkenntnisse könnten dazu beitragen, dass Klimamodelle noch genauer werden und dass wir besser verstehen, wie Wälder resilienter werden können.
Ja, und das war's mit dem Klima-Update für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei allen bedanken, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützen. In dieser Woche geht unser Dank an Niki Niemeyer.
Vielen Dank auch von mir und ciao, schönes Wochenende.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.